ARD.
Ich wurde extrem herzlich empfangen, habe wirklich ein richtig positives, gutes Gefühl hier in der Stadt, hier im Umfeld. Natürlich, mein Weg ist aktuell Geschäftsstelle, Hotel, Geschäftsstelle, oder ich gucke mir halt mal ein Spiel an oder habe einen Termin irgendwo außerhalb. Deswegen von der Stadt noch nicht so viel gesehen, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen.
Marcel Kloß, der neue Sportdirektor des 1. FC Kaiserslautern, ist heute bei uns zu Gast im Podcast, Sebastian.
Ganz genau, und er hat uns erzählt, was er schon alles in seiner Karriere erlebt hat. Er war ja schon international unterwegs, unter anderem in den Niederlanden und in Italien, hat da auch so ein bisschen über die Mentalitätsunterschiede was erzählt.
Er spricht auch davon, wie wichtig Talente sind, gerade mal für den 1. FC Kaiserslautern.
Und am Ende dieser Folge haben wir noch was Neues für euch. Wir haben nämlich noch mit zwei Jungs des Fortuna Düsseldorf Podcasts Gebrabbel Rot-Weiß gesprochen und die haben uns auch ein paar Insights gegeben, wie denn die Fortuna zurzeit so drauf ist.
Und Düsseldorf, gutes Stichwort, denn dazu hat sich natürlich auch Marcel Kloß geäußert.
Wir haben Heimspiel, Flutlicht, Samstagabend 20:30. Ich glaube, da ist auch alles gesagt. Wir haben bisher eine sehr gute Trainingswoche. Und ist klar, wir wollen dieses Spiel gewinnen.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder nach der Länderspielpause, der SWR Sport Podcast. Nur der FCK in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und wir begrüßen den neuen Sportdirektor des FCK, Marcel Kloß. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen, hallo.
Ich habe es kurz angedeutet, Länderspielpause. Viele Kollegen aus dem Bereich Journalismus, die mit Fußball zu tun haben, auch viele Kameraleute haben diese Zeit genutzt, um Urlaub zu machen. Ich glaube, bei dir, wir haben uns auf du geeinigt, bei dir war das, glaube ich, genau umgekehrt, oder?
Genau, ich habe natürlich unter anderem auch die Länderspielpause genutzt, um Gespräche zu führen, um offen dafür zu sein, für Fragen offen zu sein, um natürlich nach 2-3 Wochen auch Themen mit Inhalt füllen zu können, dass wir natürlich auch eine Gesprächsgrundlage haben. Da habe ich mal Eindrücke gesammelt und das war mir wichtig und da war das natürlich strategisch gut, dass wir jetzt diese Länderspielpause hatten. Und
Spiele gesehen? Ganz kurz noch, Spiele gesehen?
Spiele gesehen. Ich war gestern noch bei der U21 Deutschland gegen Spanien in Darmstadt. Das habe ich mir dann natürlich, wenn es vor der Haustür ist, eine Stunde entfernt natürlich noch mit angeschaut.
Und bei dir war es wahrscheinlich eher das Gegenteil von Urlaub. Wir konnten bei den Kollegen von Betze Brent ja auch lesen, die Arbeitstage sind durchaus lang, jetzt gerade in der Anfangszeit.
Natürlich extrem lang. Also es ist wirklich so, dass ich relativ früh im Büro bin, zwischen 7 und 7:30 Uhr und relativ spät dann wieder im Hotel. Ich bin ja noch im Hotel. Die Wohnungssuche läuft ja noch. Die ist aber eigentlich soweit abgeschlossen, deswegen das kommt auch. Aber natürlich, Tage sind lang, viel Arbeit, laufender Spielbetrieb und einfach viele Themen abzuarbeiten.
Trotzdem würdest du sagen, trotz fehlender Wohnung, eingelebt in den ersten Wochen?
Auf jeden Fall, nochmal, ich habe das ja auch allen gesagt, ich wurde extrem herzlich empfangen, habe wirklich ein richtig positives, gutes Gefühl hier in der Stadt, hier im Umfeld. Natürlich, mein Weg ist aktuell Geschäftsstelle, Hotel, Geschäftsstelle, oder ich gucke mir halt mal ein Spiel an oder habe einen Termin irgendwo außerhalb, deswegen von der Stadt noch nicht so viel gesehen, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen.
Natürlich gab es auch, als wir bekannt gegeben haben, dass du als Gast zu uns kommst, jede Menge Fanfragen. Auch dafür, wie immer, vielen lieben Dank an euch alle, die ihr Fanfragen geschickt habt. Zum einen über Mail, über unseren Newsletter, über Blue Sky, auch noch ein bisschen über X. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall war da unter anderem die Frage dabei, ganz allgemein, wie sieht dein Aufgabenfeld konkret aus? Möchte Sebastian, nicht ich, ein anderer Sebastian gerne wissen.
Also das Aufgabenfeld natürlich eines Sportdirektors ist, ich habe natürlich die Gesamtverantwortung für die sportliche Abteilung, für die Organisationsstruktur in unseren Abteilungen. Das ist natürlich der Lizenzbereich, das ist natürlich auch der Nachwuchsbereich, das ist die Verzahnung, das ist der Scouting-Bereich. Da sind alle einzelnen Bereiche wie Athletik, Torhüter, Teammanagement, das kommt alles mit in die Bereiche. Und das ist natürlich am Ende im Gesamtkontext mein Bereich, plus natürlich die Kaderplanung, die Transfers, die dann jetzt auch im Sommer anstehen werden.
Jetzt komme ich nochmal auf deinen Besuch bei der U21 zurück. Kann man sich das dann so vorstellen, dass du da auch so einen kleinen Notizblock hast und sagst, der Spieler, gucke ich jetzt gerade mal, wie lange der Vertrag noch geht?
Ja, also
eher weniger, oder?
Natürlich, ich komme natürlich aus der aus dem Scouting. Das war natürlich auch mein Steckenpferd, auch unter anderem in meinen Stationen. Und wir haben natürlich auch, mittlerweile sind wir ja extrem modern und auch so aufgestellt, dass man da auch was ins Handy tippen kann oder sich Informationen ziehen kann. Aber natürlich ist es eine andere Arbeit als zuvor, aber ich versuche schon so viel Information dann auch für meine Abteilungen mit noch zu notieren, dass alle davon profitieren.
Du warst auch im Ausland aktiv, zuletzt in Genua und davor auch in den Niederlanden. in Arnheim hat das gewisse Vorteile, wenn man auch international mittlerweile schon so vernetzt ist, in jungen Jahren so als Sportdirektor?
Definitiv. Ist natürlich eine Entwicklung auch sprachlich, auch kulturell. Man hat natürlich auch, sag ich mal, externe Einflüsse, die einen auch menschlich weiterbringen. Ich glaube, das ist in jedem Berufszweig und Feld einfach wichtig. Aber natürlich, ich habe jetzt ein großes italienisches Netzwerk. Ich habe immer noch mein Netzwerk in den Niederlanden durch die 2,5 Jahre. Und das möchte ich nutzen, das muss ich auch nutzen. Das besteht natürlich auch. Mhm.
Da gab es auch eine interessante Fanfrage zu den Unterschieden in der Mentalität von einem Stefan. Auch in dem Fall bist nicht du das, sondern ein anderer Stefan. Welche unterschiedlichen Mentalitäten zwischen Deutschland, Italien und Niederlanden kann man in seiner Funktion erkennen, die sich auf seinen Job ausgewirkt haben? Als Beispiel werden hier Stereotypen genannt, Pünktlichkeit, Laissez-faire, Disziplin in Sachen Ernährung. Oder hat er da bisher nichts bemerkt?
Nein, natürlich gibt es Unterschiede. Jedes Land, jede Kultur hat positive und negative Aspekte, das ist ja klar. In Italien wurde mir gesagt, ja, muss dran denken, die kommen unpünktlich, die kommen 3-4 Minuten später. Das war teilweise natürlich auch so. Am Ende haben wir es dann auch hinbekommen, dass dann auch alle pünktlich gekommen sind. Es gibt viele, viele große Unterschiede, das ist klar. Aber am Ende sind wir, sag ich mal, in Mitteleuropa. Und ob es jetzt die Holländer sind, die Italiener oder die Deutschen, wir gehen da schon alle in die gleiche Richtung mit ein paar kleinen Unterschieden.
Aber das Thema Ernährung ist ja was, ich glaube, da könnten wir 5 eigene Podcasts drüber machen, inwiefern das Thema Ernährung, ich glaube, Jürgen Klopp hat es auch extrem auf die Agenda gehoben in Liverpool damals. Wie groß spielt denn die Ernährung eine Rolle auch in deiner Arbeit und wie groß ist dein Fokus darauf?
Also Ernährung ist natürlich wichtig, auch für einen Profisportler oder auch für den Staff drumherum, auch für mich als Sportdirektor. Wir arbeiten im Sportbereich, im Fußballbereich, da muss man einfach auch durch Ernährung, durch den wichtigen Aspekt einfach, das muss man einfach wissen. Und natürlich war in Italien, das war natürlich ein Punkt, wo die Ernährung extrem wichtig war, auch in der Mannschaft, also zum Frühstück, zum Mittagessen, aber auch zum Abendessen bei den Auswärtsspielen. Wir hatten in Genua einen eigenen Koch, der immer perfekt für die Jungs gekocht hat, der immer mitgereist ist mit seinem Team zu den Spielen. Es war immer alles vorbereitet, weil natürlich, das ist dann kulturell bedingt, vor allem, und das auch für die italienischen Spieler extrem wichtig war, einfach auch lange zusammenzusitzen beim Frühstück, beim Mittagessen, das so ein bisschen zu zelebrieren. Da kam so ein bisschen Wir-Stimmung mit auf. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, ja, weil dann wirklich 1,5-2 Stunden waren auch alle Mitarbeiter rund um Staff waren einfach erstmal beim Mittagessen. Ja, da wurde sich natürlich viel darüber unterhalten, auch über inhaltliche Themen und das war natürlich ein riesengroßer Unterschied.
Du bist zwar erst 36, hast du dennoch gemerkt, dass sich in den letzten Jahren da auch die Einstellung der Spieler so ein bisschen geändert hat? Denn viele leben sehr viel bewusster, auch was die Ernährung angeht. Da spreche ich jetzt auch über die Verletzungsanfälligkeit, die man ja auch mit Ernährung so ein bisschen beeinflussen kann.
Nein, definitiv. Wir werden natürlich in allen Abteilungen einfach moderner, innovativer und natürlich muss man so ein, okay, wo kann man noch ein paar Prozentpunkte auch in der Mannschaft oder für den Verein irgendwo rausholen, damit man hinten raus das vielleicht auch mit auf dem Platz sieht oder auch in der Vorbereitung. Und ich sehe schon den Trend, dass natürlich die Spieler auch privat einfach sagen, okay, was ist so das Beste für meinen Körper? Ich lasse das mal analysieren, sodass ich einfach 100% geben kann, weniger Verletzungen habe. Und das merkt man schon, dass das in den letzten Jahren extrem Thema geworden ist.
In den wenigen Wochen, in denen du da bist, fehlt dem FCK, was das angeht, noch ein bisschen was, auch was die medizinische Abteilung angeht, was die vielleicht die Ernährungsberatung angeht. Oder seid ihr da mittlerweile für einen etablierten und ambitionierten Zweitligisten gut aufgestellt?
Also erstmal muss ich da erstmal ein Lob aussprechen, dass wir von den Strukturen sehr gut aufgestellt sind, ja. Natürlich, man kann immer optimieren, nachdem ich dann auch mal analysiert habe, meine Ideen mit einfließen lassen, das ist ja klar, dafür bin ich ja auch mit unter anderem hier, aber ich war wirklich positiv überrascht und die Strukturen, ob jetzt auch im Medical Staff, die waren wirklich gut. Und natürlich, man kann immer Verbesserungen und Optimierungen sofort mit reinbringen, aber wir haben immer gesagt, das muss organisch wachsen. Und Thema Ernährungsberater oder Optimierung bei der Ernährung. Wir haben bei uns ein Frühstück auch für die Spieler. Wir haben auch ein Mittagessen. Das ist auch alles wirklich gut, auch von der Zusammensetzung der einzelnen Menüs. Und das ist für einen Zweitligisten und für einen ambitionierten Zweitligisten ist das wirklich gut.
Wie schnell stößt man eigentlich mit seinen Vorstellungen, die man hat, vielleicht auch mal dann an finanzielle Grenzen, könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, mehr geht ja immer, wenn man komplett aus dem Vollen schöpfen könnte, hätte man, weiß ich nicht, vielleicht 5 Köche und 25 Physios, aber wie schnell kommt man da an Grenzen und wie sehr muss man sich da auch so ein bisschen kreativ zu helfen?
Also man muss sich das ja immer irgendwo lassen. Man darf ja immer träumen und man muss ja auch immer träumen, wo man hin möchte. Das ist, wie gesagt, ein Prozess. Natürlich möchte man so schnell wie möglich optimieren, aber es gibt immer ein Budget für alles. Es gibt immer Grenzen für alles. Das ist klar und da muss ich natürlich auch einfach ausloten, mir meine Gedanken zu machen, okay, wo investieren wir einfach, was ist wirklich sinnvoll so, was ist eine sinnvolle Investition, sodass wir da sofort kurz, aber auch mittelfristig einfach einen positiven Effekt haben. Nochmal, aber träumen kann man immer.
Träumen kann man immer. Zum Investieren gehören logischerweise, der Begriff sagt es schon, Investoren. Hattest du da schon Kontakt?
Ja, auch bei meinen Gesprächen zuvor natürlich, der Erstkontakt war Thomas Hengen. Dadurch aber, dass die Investoren ja auch bei uns bei den Heimspielen mit im Stadion sind, ist es natürlich auch irgendwo eng verknüpft, auch zusammen mit Thomas. Und natürlich haben die Investoren mich auch vorher kennengelernt, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich komme auch extern. Die wollen natürlich auch wissen, was bin ich als Person, als Mensch. Einfach mal face-to-face, sich mal in die Augen schauen. Und ich glaube, das ist einfach, war wichtig und ist wichtig.
Ich wollte nicht mit der Frage direkt überraschen. Gab es schon Forderungen von den Investoren, wohin die sportliche Entwicklung geht?
Also nein, ich habe ja in Genua sowie auch bei Vitesse haben wir ja auch mit Investoren zusammengearbeitet und ich hatte immer einen guten Draht zu unseren oder zu meinen Investoren und bisher, nochmal, ich bin 3,5 Wochen da. Alles gut.
Gut. Alles gut. Wir schauen mal auf die sportliche Gemengelage. Wir haben es ja auch in den letzten Wochen schon mal thematisiert und es wird einfach nicht anders. Für mich sind immer noch 9 Mannschaften in der Verlosung, die da um die Aufstiegspositionen spielen, wobei der HSV zuletzt einen ziemlich soliden Eindruck gemacht hat, im Gegensatz zu den Vorjahren, oder?
Ja, also ich glaube auch so langsam dieser traditionelle Einbruch im Frühjahr, der lässt noch auf sich warten. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, sieht das für mich nach einem souveränen Aufstieg des HSV aus.
Ich sag nur Stefan Kunz, das war auch der Letzte, der mit dem FCK in der Bundesliga war. Aber das ist ein anderes Thema.
HSV auch Top-Mannschaft der Liga, oder?
Ja, es ist ganz, ganz spannend. Ich habe dann gestern bei den U21-Spielern auch 2 Ex-Kollegen getroffen, die dann immer noch beim HSV arbeiten. Und ich meinte, boah, den Merz, den packt ihr gerade wirklich gut. Ungewöhnlich, ja. Also nicht, dass das noch so weitergeht. Aber natürlich der HSV, muss man einfach sagen, gerade extrem stabil, haben wirklich gute Ergebnisse und sind wirklich gut in das Jahr gestartet.
Und ihr wart mal ganz vorne. Jetzt gab es zuletzt in 2 Spielen nur einen Punkt. Plötzlich ist man auf hohem Niveau nur noch Vierter, 43 Punkte, HSV jetzt 48, da ist jetzt schon ein 5-Punkte-Polster, aber hinter euch ist es ja extrem. 5. Magdeburg, 6. Hannover, beide 42. Dann ist Miro plötzlich wieder da, Miro Klose mit dem 1. FC Nürnberg mit 41 Punkten, genauso viel hat der kommende Gegner Düsseldorf. Und Elversberg, Horst Steffen, macht auch einen super Job. Ja, 40
abschreiben
Punkte.
Kannst du dir auch nicht.
Ja. Nee, wie siehst du diese Gemengelage? Sowas hat's. Also ich bin ja jetzt schon ein ganzes Stück älter, aber so spannend, so kurz vor Saisonende, gab es, glaube ich, noch nie.
Ja, also extrem. Völlig verrückte, ausgeglichene 2. Bundesliga-Saison dieses Jahr. Auch Ausgangslage jetzt vor dem Fortuna-Spiel. Also so eng. Ich weiß auch, dass der HSV spielt gegen Elversberg, Paderborn FC, wir spielen dann jetzt gegen Fortuna. Ist extrem eng, aber so wie wir gesagt haben, wir haben jetzt ein Topspiel, Samstagabend 20:30 vor der Brust. Das wollen wir natürlich gewinnen, es ist ein Heimspiel. Dann wären es danach nur noch 7 Spiele, aber extrem spannend und ja.
Vorrunde warst du noch nicht da, war auch nicht so schlecht gegen Düsseldorf, ne?
Das war dann nicht so schlecht, aber die Spiele gegen Düsseldorf, die haben, sage ich mal,
Unterhaltungswert
und Topspielcharakter, also viele Tore sind auf jeden Fall garantiert. Schauen wir mal, auf welche Seite jetzt an diesem Wochenende.
Und das war ganz spannend, denn das Hinspiel habe ich dann wirklich auch im Stadion gesehen. Beide Fortuna, ich war mit auf der Tribüne.
Interessant.
Das habe ich mir dann einfach reingelegt. Ich dachte mir, war ja vor meiner Haustür, ist er vor meiner Haustür. Und das Spiel hatte ich dann gesehen und es war ein sensationelles Spiel.
Und da gab es danach wahrscheinlich das Gespräch mit Thomas Hengen.
Nein, das gab es noch nicht.
FCK damals noch kein Thema.
Hast du direkt gedacht, die Mannschaft, das ist es, da muss ich
irgendwann mal hingehen. Fortuna Düsseldorf, ein großes Thema auch bei den Fans war natürlich der fehlende Julian Gral. Der fehlt verletzt. Jetzt rückt mit Simon Simoni ein zumindest von der Statistik her relativ unerfahrener Torhüter ins Tor bei so einer wichtigen Gemengelage wie Saisonendsport. Aber ich denke mal, wer bei euch im Kader im Tor steht, der kann's. Sage ich jetzt ganz einfach.
Ja, ich bin erstmal extrem froh, dass wir ihn auch im Winter für uns gewinnen konnten. Ein absolutes Torwarttalent mit wirklich extrem viel Potenzial. Und da sind wir wirklich froh, dass wir ihn bei uns haben. Und so ist es da manchmal im Fußball. Dann verletzt sich Jule Kral und dann wird er jetzt plötzlich ins kalte Wasser geschmissen nach der Länderspielpause. Ich habe natürlich mit ihm gesprochen. Ganz aufgeräumter, klarer Typ. Ja, wirkt viel älter, als er wirklich ist. Und nochmal, wir sind extrem, extrem zufrieden mit seiner Entwicklung, nachdem wir ihn geholt haben. Und ich traue ihm das ohne Probleme zu. Dort einfach ein gutes Spiel am Samstag gegen die Fortuna.
Vielleicht zu Kralle ein kurzes Update. Wie geht's ihm? Wie lange wird er raus sein?
Mit Jule habe ich gestern noch gesprochen. Ihm geht's gut. Da hatten wir drüber gesprochen. Da hatten wir ja eher Glück auch in beide Verletzungen, dass es dann keine schwerwiegende Verletzung eigentlich ist. Und da hatten wir ja gesagt, schauen wir mal, dass wir dann Jule vielleicht auch die Saison wieder auf den Platz bekommen.
Ich komme nochmal kurz auf Simone Simoni zurück. Ähnlich wie bei Sportdirektoren, denke ich mal, Alter spielt keine Rolle, denn die Erfahrung macht's. Auch bei ihm. Er hat sämtliche U-Mannschaften auch international durchlaufen. Ich glaube, das härtet einen Jungen dann auch schon mal ein bisschen ab.
Komplett. Und ich bin immer dafür, dass man einfach junge Spieler einfach mal bringen muss. Und die müssen dann lernen. Natürlich kann auch mal ein Fehler passieren. Das ist einfach so bei jungen Spielern. Was natürlich nicht heißt, dass Simon jetzt kein gutes Spiel machen wird am Samstag. Und das muss auch ein bisschen mit die Ausrichtung auch des SNFCK sein, einfach auch mal junge Talente zu setzen, die auch mal mit reinzuschmeißen, die Entwicklungsmöglichkeit zu geben. Und deswegen ist gerade die Situation, klar, Jule ist raus, aber ich bin erstmal froh, dass wir ihn haben und da können wir aus voller Stärke rausgehen.
Jetzt hast du das Thema junge Spieler angesprochen. Und ich glaube, das ist natürlich was, da hast du logischerweise aufgrund deiner Position besonderes Augenmerk drauf. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass es kein Geheimnis ist, dass es, sage ich mal, mit Blick auf die Zweitvertretung bestimmt auch keine so schlechte Idee wäre, da tendenziell irgendwann mal eine Liga höher zu spielen. Ist ja eigentlich auch noch alles drin, auch relativ eng da in der
Ja, wird
in
aber
der
enger Liga. Nach den
wird jetzt enger.
Ergebnissen vom Wochenende. Ja,
aber also wie sehr oder wie intensiv verfolgst du, was bei der zweiten Mannschaft abgeht und wie wichtig, wie groß ist der Stellenwert in deiner Agenda, dass da ein Aufstieg folgt in naher Zukunft?
Was ja wichtig ist, nochmal, unsere Akademie, unser Nachwuchs ist das größte Gut, was wir haben. Und wenn wir natürlich aus dem eigenen Nachwuchs einfach Spieler mit für die Profimannschaft und für den Lizenzbereich entwickeln können, geht das natürlich immer vor. Ich habe mich jetzt am Montag auch noch mit unserem U21-Trainer zusammengesetzt, haben uns einfach mal ausgetauscht, über alles gesprochen. Ich war auch schon bei einem U21-Spiel auswärts mit dabei, was ich mir angeschaut habe, weil ich das auch so kommuniziert habe, dass mir die Verzahnung zu U21 in den Nachwuchs einfach extrem wichtig ist. Und von daher ist es natürlich von Vorteil, auch für spätere Spielerverpflichtungen, dass unsere U21 irgendwann in der Regionalliga spielt. Es ist aber nie ein Muss, sondern auch dort, da müssen wir organisch wachsen. Es muss passen. Nur, dass irgendwann der Plan ist, mit der U21 aufzusteigen, ist ja auch klar.
Muss da auch diese Ziele zu erreichen, nicht vom Etat so ein bisschen was verschoben werden, gerade was die zweite Mannschaft und auch die U19, U17 angeht, weil das ist ja kein Geheimnis, dass die Konkurrenz, die ja im Südwesten nicht so ganz klein ist, wesentlich mehr jüngeren Spielern schon anbieten kann, was die finanzielle Ausrichtung angeht.
Natürlich, das ist immer schwierig. Viele NLZs, viele interessante NLZs natürlich, die nur darauf warten, einfach gute Spieler auch mit abzuwerben. Ich glaube, für uns ist es wichtig, wir haben einen finanziellen Rahmen, den wir so besprochen haben, in dem bewegen wir uns dann auch, das ist klar. Aber auch dort gilt es dann perspektivisch dann vielleicht auch mal anzupassen, zu sagen, okay, da sind jetzt unsere 3, 4, 5 wirklich absoluten Top-Talente. Können wir ja mal versuchen, längerfristig zu binden an den Lizenzbereich. Und da müssen wir natürlich auch mal nach außen zeigen, okay, das ist hier kein Bedienungsladen mehr, sondern die sind wirklich bei uns gebunden, die Talente.
Das heißt, die sollen Profiverträge kriegen. Die Top-Talente.
Das könnte natürlich auch möglich sein, ja.
Und die Infrastruktur, das hat ja auch Thomas Hengen schon vor einigen Wochen oder Monaten sogar angedeutet, am Frönerhof im Bereich vom NLZ, da muss natürlich auch noch was passieren. Ne?
Klar, das sind natürlich alles Gedankenspiele und auch Themen, die bereits besprochen worden sind, dass man sich infrastrukturell natürlich auch nochmal verbessert. Das ist natürlich irgendwo der nächste logische Schritt, um natürlich auch dort bei Spielerverpflichtungen oder bei der Entwicklung einer Talent einfach zu sagen, okay, das ist der nächste Schritt. Wir wollen euch die bestmöglichen Trainingsbedingungen geben, die bestmöglichen athletischen Voraussetzungen, medizinischen Voraussetzungen. Von daher ist das für mich ganz klar.
Nochmal kurz einen Schritt zurück. Gibt es denn schon Top-Jugendspieler, die auch schon Profiverträge haben?
Ja klar,
wir haben vielleicht noch nicht an der großen Docke war, außer die man.
Ne, also die, kennt. Die wir natürlich auch kennen, also natürlich, das wisst ihr auch. Und nochmal, ich bin jetzt 3,5 Wochen da, ich schaue mir jedes einzelne Talent an. Deswegen hatte ich mich ja auch mit dem U21-Trainer und dem U19- und U17-Trainer auch schon zusammengesetzt, weil ich finde, das gehört einfach dazu, von unseren Leistungsmannschaften einfach alles Mögliche zu wissen. Das auch mit Uwe Scher natürlich auch mit abgesprochen, was mir auch wichtig war. Und das analysiere ich jetzt für mich und bespreche das auch mit den Cheftrainern.
Wollte gerade sagen, ist denn das Cheftrainer-Team, um es mal so zu bezeichnen, also das Team der ersten Mannschaft, ist das denn eher ein Freund der jüngeren Talente oder was hast du für einen Eindruck nach diesen 3,5 Wochen?
Also am Ende ist es... Ist
am Ende zählt die Qualität.
Ne? Am Ende zählt die Qualität, klar, aber es gibt natürlich eine gemeinsame Ausrichtung aus und auch unser Cheftrainer Markus Anfang, das hat er auch bewiesen, dass er mit jungen Talenten umgehen kann und diese jungen Talente auch bringt. Und ich habe das immer gesagt, Kaderplanung ist komplex, ein Saisonspielbetrieb ist komplex und dort ist es einfach wichtig, irgendwo eine ausbalancierte Mitte zu finden, sodass man genügend Spielzeit auch den jungen Talenten gibt, aber natürlich auch schaut, okay, sind diese gestützt auch durch ältere Spieler.
Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass ihr, wir haben schon über das Abwerben von Talenten gesprochen, im Vergleich zu anderen Vereinen vielleicht nicht unbedingt auch im Jugendbereich die finanziellen Mittel habt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ihr, wenn ihr Talente auch für euch gewinnen wollt, habt ihr natürlich das Argument auf eurer Seite, dass vielleicht beim FCK der Weg aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis vielleicht ein bisschen kürzer ist, als wenn man sich jetzt vielleicht für Bayer Leverkusen oder irgendeinen anderen Top-Club entscheidet. Vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch nochmal, ich will jetzt nicht ewig auf dieser zweiten Mannschaftsaufstiegsnummer rumreiten, aber ist es vor dem Hintergrund vielleicht auch nochmal ein anderer Stellenwert? Weil wenn man quasi so argumentiert und sagt, bei uns ist der Weg kurz vom Amateurbereich oder vom Jugendbereich zu den Profis, dass die zweite Mannschaft eben doch Regionalliga spielt?
Nein, definitiv. Das ist auch so. Weil man einfach von der Spielqualität eine Liga höher, wenn man aus der Oberliga aufsteigt und in die Regionalliga kommt, hat man ja automatisch eine bessere Konkurrenz. Und dann am Ende ist es immer wichtig für junge Talente Spielzeit und Spielminuten. Und das muss ich natürlich irgendwo immer mit aufzeigen, wenn ich eigene Spieler entwickle, aber auch externe Spieler hole oder junge Talente hole, sagen, pass auf, ihr bekommt Spielzeit, aber auf einem guten Niveau, wo ich einfach weiterentwickeln könnt. Und dann ist natürlich eine Regionalliga-Mannschaft immer besser als eine Mannschaft in der Oberliga.
Aber vielleicht natürlich auch teurer.
Ja. Definitiv, den Weg gehen wir aber auch. Natürlich kostet ein Regionalliga-Aufstieg auch, kostet uns das auch was, aber uns ist es wichtig, perspektivisch einfach den Jugendspielern eine gute Plattform.
Wenn es in dieser Saison nicht klappt, vielleicht in der nächsten, denn da ist Schottmeister nicht mehr in der Oberliga, die Fahrstuhl immer mal wieder. Und nächstes Jahr ist wieder Regionalliga.
Und der FKP spielt auch keine so schlechte Saison.
Nee, die sind jetzt Zweiter, Relegation. Müssen wir mal schauen, wie das ausgeht. Wir wollen ein bisschen über deine Vergangenheit reden. Und da bleibe ich jetzt mal beim Stichwort Talent. Das will ich gleich mal so ein bisschen einbauen. Mir ist ein Spieler aufgefallen, den ich auch schon aus meiner Heimat Ludwigshafen länger kenne, Nadim Amiri, jetzt in Mainz. Der war interessanterweise auch irgendwann mal beim FCK und nach eigenen Angaben wurde er damals weggeschickt, weil er nicht gut genug war. Die Entwicklung von ihm kennen wir, worauf ich aber hinauskommen will. Eine Station von dir war in Genua und da war er auch für ein halbes Jahr von Leverkusen ausgeliehen. Wie hast du ihn denn da erlebt?
Genau, ja. Also wir haben uns damals dafür entschieden, das war ja der Weg, als wir von Vitesse Arnhem dann nach Genua gekommen sind im Januar. Kurzes Transferfenster, mussten schnelle Entscheidungen, gute Entscheidungen treffen, auch zusammen damals mit unserem Cheftrainer Alex Blessin. Und klar, Nadim kennt man aus den U-Mannschaften, Nadim kennt man aus seinen Stationen zuvor. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen einfach wirklich vorne einen Spieler mit technischer Qualität, der einfach auch schon Bundesliga-Erfahrung hat, der Bock hat auf Serie A, der Bock hat auf Italien. Und da hat er von der ersten Sekunde an sofort signalisiert, okay, darauf habe ich Bock, die Laie machen wir.
Jetzt hat er Bock auf Mainz. Ja. Die Entwicklung ist interessant. Ne?
Ja, also wirklich Hut ab. Ich habe sogar noch versucht, letzten Sommer ihn nochmal nach Genua zu bekommen, weil ich natürlich um seine Situation in Leverkusen Bescheid wusste. Und also für Mainz wirklich ein absoluter Top-Transfer. Er hat sich extrem gut entwickelt, er ist extrem fit, er hat viel Spielzeit, er ist kreativ, er hat eine super Quote aktuell und ist auch mit ein Baustein des Mainzer Erfolgs.
Jetzt haben wir deine Entwicklung praktisch rückwärts angegangen. Genua war die letzte Station davor in Arnheim, aber jeweils mit dem Mann, mit dem du schon in Leipzig warst, Johannes Spors. Wie wichtig war der für deine Entwicklung?
Also extrem wichtig. Wir haben 11 Jahre wirklich jeden Tag zusammengearbeitet. Ich glaube, es gab keinen Tag, wo wir mal nicht telefoniert haben. Und es war mein Mentor. Ja, und das habe ich ihm letztens auch nochmal so gesagt. Ich finde, das gehört sich auch einfach. Er hat mir viele Türen geöffnet, er hat mir vieles aufgezeigt, ist ein paar Jährchen älter als ich. Und es war eine absolute loyale Top-Zusammenarbeit. Und wir haben immer noch viel Kontakt, sind immer noch viel im Austausch. Ist ja klar, nach 11 Jahren, das bricht ja nicht einfach ab. Und da muss ich sagen, da hat er mir einige Türen geöffnet.
Du hast eine Trainerausbildung auch gemacht, dann ein Studium an der Sporthochschule in Köln. Wann war denn für dich klar, dass es eher in diesen Funktionärs- oder Direktorenbereich reingeht?
Ja, das hat erstmal ein bisschen gedauert, weil ich habe dann mit meiner CB und A-Lizenz und dann auch meinen Trainerstationen schon angedacht, okay, das liegt mir, es hat immer Spaß gemacht, hatte auch Erfolg. Dann ist es natürlich so, es gibt Chancen einfach im Fußballbereich, die muss man dann einfach irgendwann nutzen. Und dann war es rund um meine erste Hauptamtlichkeit damals bei RB Leipzig, da habe ich die Möglichkeit bekommen, das erste Mal so eine, sag ich mal, eine Twitter-Rolle zu haben aus U19 Co-Trainer unter Frank Leicht und dann das erste Mal wirklich Scouting zu betreiben für die Profimannschaft im polnischen und tschechischen Bereich und dann dort Johannes Spors kennengelernt. Es hat einfach direkt gefunkt auf der inhaltlichen Ebene und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe dann auch erstmal überlegt, okay, mache ich erstmal ein Jahr Trainerpause und gehe wirklich erstmal in den Managementbereich und den Scoutingbereich. Es hat mir dann aber dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Weg und das möchte ich jetzt auch durchziehen.
Vielleicht für den Hintergrund der Leute, weil du gerade auch den polnischen Bereich angesprochen hast, sprachlich bist du ja auch durchaus multilingual unterwegs.
Ja, richtig. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, deutsch-polnisch. Und das hat mir bisher immer weitergeholfen.
Und Italienisch musste zwangsweise auch dazukommen.
Genau, Italienisch ist dazugekommen, zwangsweise.
Also und Holländisch?
Holländisch ist ja, ich komme ja aus dem Rheinland, ist ja einfach nur der Akzent manchmal, ne, gefühlt. Nein, klar, okay. Dann kommt das Englische noch hinzu. Und natürlich in meiner Arbeit, das ist nur ein Vorteil, weil ich einfach ein großes Netzwerk habe und kann mich in allen Sprachen irgendwo in allen Ländern verständigen.
Und wenn man auch niemanden dazwischen braucht, ne, wenn man quasi direkt mit den Leuten reden kann, ohne dass einer übersetzen muss.
Genau.
Aber was ich zu dieser ganzen Geschichte, Stefan, noch sagen wollte, ist es wirklich notwendig, weil es ist natürlich eher die Seltenheit, aber muss man sich immer für die Dauer seiner Karriere festlegen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Stefan Kunz, den du vorhin auch schon angesprochen hast, angucke, der ist ja auch immer mal wieder hin und her gesprungen zwischen Trainer-Dasein und Manager-Dasein.
Er hat aber auch irgendwann gemerkt, Trainer,
ja, geht so. Gut, aber hat er trotzdem zwischendurch auch wieder auf hohem internationalen Niveau gemacht.
International.
So, das stimmt. Genau, in der Türkei. Und jetzt ist er wieder in verantwortlicher Position beim HSV. Also von daher, das eine schließt, glaube ich, nicht zwangsläufig das andere dauerhaft aus.
Das glaube ich auch nicht, aber man sollte sich schon irgendwann grundsätzlich entscheiden, okay, in welchen Bereich gehe ich, weil man sich dort natürlich auch weiterentwickelt, einfach Ideen dann für den Bereich hat. Das fließt irgendwo einher irgendwann mal, das schwimmt auch irgendwo zusammen, aber am Ende, glaube ich, ist es wichtig, okay, gehe ich jetzt in die Richtung, bin ich Cheftrainer, bin ich Sportdirektor, und ich glaube, da sollte man irgendwann für sich entscheiden.
Gibt's denn, du bist erst 36, da spielen manche ja noch auf hohem Niveau, gibt's denn noch Ziele für dich, jetzt ist das Kapitel FCK, gibt's irgendwie noch Ziele, vielleicht auch mal international nochmal, vielleicht mit einer Ländermannschaft oder wie stellst du dir die Zukunft vor oder denkst du immer nur praktisch von Tag zu Tag?
Also erstmal, wie gerade angesprochen, ich bin jetzt 36, hatte jetzt einige Stationen. Es war vor allem auch in den letzten 5 Jahren, war natürlich einiges los mit meinen Auslandsstationen, mit Genua und Vitesse und Niederlande. Und für mich ist es aktuell so, wo ich sage, ich bin jetzt beim FCK, ich wollte zurück nach Deutschland. Es war mir einfach wichtig, auch familiär, ja. Wie gesagt, 5 Jahre Ausland prägen. Ich bin das erste Mal in der Rolle des Sportdirektors, ja. Ich war sonst vorher immer technischer Direktor. Und ich glaube, das muss Stück für Stück entwickelt sich das. Man hat immer irgendwo ein Ziel, man hat immer irgendwo einen Wunsch zu arbeiten, aber ich bin erstmal extrem glücklich, hier zu sein und meine Aufgabe, meinen Job hier zu erledigen.
Was sind für dich die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Rollen? Dazu gab es auch eine Fanfrage. Ich sag mal, in erster Linie, wenn man sich anschaut, technischer Direktor, Sportdirektor, als Sportdirektor stehst du schon auch mehr im öffentlichen Fokus. Ist das der einzige Unterschied oder wie würdest du die Unterschiede definieren?
Natürlich, also Sportdirektor ist einfach die Eins. Ja. Der technische Direktor ist oft einfach die Zwei dahinter. Das ist einfach so. Und natürlich stehe ich viel mehr im Fokus. Auch die ganze mediale Arbeit, die rund um das
Profil. Auch das hier.
Ja, auch natürlich auch hier mit ansteht. Am Ende geht es auch immer um Entscheidungen treffen. Ich hatte immer eine starke technische Direktorenrolle unter Johannes Spors, wo ich Mitentscheidungen getroffen habe. Aber natürlich der Sportdirektor, der entscheidet. Und ich glaube, das ist mit der große Unterschied, dass man dort einfach die Verantwortung hat, das zu entscheiden.
Fällt es dir leicht, auch mal schwierige Entscheidungen zu treffen? Oder?
Ja, weil ich glaube, in der Rolle des Sportdirektors, ich habe mich immer so definiert, es ist Leadership, es ist eine Entscheidungsfindung. Und in der Rolle muss man einfach Entscheidungen treffen. Und manchmal sind diese Entscheidungen gut und manchmal sind die Entscheidungen nicht gut.
Aber für dich sind sie in aller Regel gut, aber für die Betroffenen wahrscheinlich nicht immer. Ne?
Kann natürlich sein, ja, aber deswegen bin ich am Ende Sportdirektor und muss einfach natürlich immer im Wohl des Vereins auch mithandeln und einfach die Entscheidung treffen.
Wenn es dann wirklich irgendwann an die finale Entscheidung geht, wird Spieler XY verpflichtet, wird Spieler XY verkauft, wie entscheidet ihr das? Wie sind da beim FCK wie ist da die Vorgehensweise? Weil du gesagt hast, es ist auch wichtig, dass du auch Entscheidungen treffen kannst, aber das wirst du wahrscheinlich ganz final am Ende auch nicht entscheiden können, oder doch?
Wir haben einen Geschäftsführer, das ist Thomas Hengen und wie ich bisher immer gesagt habe, wir haben ein extrem gutes, transparentes Verhältnis und einen ganz guten, transparenten Austausch und natürlich ist es für mich so, Sportdirektor am Ende, ja, ich bin der Chef, aber es ist keine One-Man-Show, sondern es ist ein Wir, denn der Fußball ist so schnelllebig geworden in allen Entscheidungsfindungen. Und da finde ich, ist es wichtig, einfach mehrere Meinungen mit einfließen zu lassen und gemeinsam zu entscheiden. Ja, und natürlich ist bei Transfers und auch der Kaderplanung und wichtigen Entscheidungen ist Thomas dort natürlich immer mit abgeholt.
Ist denn der Chefcoach Markus Anfang schon mit einer Wunschliste gekommen oder bist du dafür noch nicht lange genug da oben auf dem Berg?
Ganz lustig, wir haben jetzt in den nächsten Tagen, werden wir unseren ersten intensiven Austausch auch über den Kader haben. Dadurch, dass ich im laufenden Spielbetrieb gekommen bin und jetzt so viele Spiele anstanden und jetzt auch Länderspielpause war, haben wir das jetzt auf die Wochen verlegt.
Wie muss man sich das vorstellen? Hat man dann irgendwie eine Liste und ich sag mal, da gibt es eine 1A-Liste, das wäre Fall Bundesliga und es gibt vielleicht eine 1B-Liste, das wäre weiteres Jahr in der zweiten Liga?
Das ist auch unter anderem mein Steckenpferd. Ich bin immer professionell, das ist mir einfach wichtig und Das kenne ich auch aus meiner Zeit in Genua und auch bei Vitesse, wir haben dann auch 3 Wettbewerben gespielt. Ich möchte immer vorbereitet sein auf alle möglichen Szenarien. Und natürlich ist es bei mir auch so, ich habe meine Planungen und auch meine Listen im Kopf oder auch niedergeschrieben, wo ich sage, okay, da gibt es eine Planung und Kader für die erste Liga, da gibt es einen Kader und eine Planung für die zweite Liga. Und darüber tauscht man sich natürlich auch mit dem Cheftrainer aus.
Wie viel Unterschied macht das im Endeffekt? Ich meine, wir müssen jetzt nicht über jeden Euro hier falschen oder reden, aber wie viel mehr Spielraum hat man wirklich, wenn man es in die Bundesliga schafft? Also wie essentiell wichtig auch für deine Arbeit wäre ein Aufstieg, ob er jetzt nachhaltig ist oder nicht?
Also natürlich ist es klar, wenn man aufsteigt, hat man einfach andere Gelder zur Verfügung. Wir reden auf Stichwort TV-Gelder. Das ist ja auch klar, dass man da, sag ich mal, in einen größeren Topf greifen darf und kann. Aber mir ist es wichtig, auch die Spieler, die wir jetzt auch aussuchen. Ich versuche schon, dass das Spielermaterial, was dann vielleicht hinzukommen könnte, dass das für die erste und zweite Liga passt. Ja, und dann ist auch wieder Stichwort entwicklungsfähige Spieler, die natürlich auch mit sich in der Bundesliga entwickeln könnten, die aber absolute Top-Verstärkung der zweiten Liga sind und das wird auch mit die Aufgabe sein.
Und jetzt wollen wir mal erfahren, ob wir von dir noch was erfahren, was wir noch nicht gehört haben.
Das Betze-Freundebuch.
Da ist es wieder, unser Betze-Freundebuch. Ja, wir haben hier unsere Rubrik mit unserem Freundebuch, wo wir quasi alle unsere Gäste bitten, sich einmal digital in unser Freundebuch einzutragen. Ich stelle die Fragen, du darfst gerne kurz darauf antworten und wir sind gespannt, was wir außer Fußball noch von dir erfahren können. Geht aber damit los, am Spieltag kann ich nicht ohne.
Kaffee.
Also viel Kaffee oder?
Sehr viel Kaffee.
Auch beim Abendspiel?
Auch beim Abendspiel.
Das heißt, nach dem Samstagabendspiel, da ist dann geht's erst spät ins Bett.
Da geht es immer spät ins Bett, ja. Weil, ja, definitiv.
Die Kombination Koffein und Adrenalin ist dann wahrscheinlich gekickt.
Definitiv. Ja.
du hast ja auch mal gespielt, mein unangenehmster Gegenspieler bisher.
Gut, ich bin jetzt kein Ex-Profi, ich habe Oberliga gespielt,
ja, aber
unangenehmster Spieler.
Schaffen.
Für mich waren alle Spieler unangenehm, aber ich war auch unangenehm. Also von daher kann ich jetzt nicht genau sagen.
Das finde ich jetzt gut. Alle Gegenspieler waren
unangenehm. Da gab es sicher auch den ein oder anderen Wadenbeißer.
Definitiv.
Die schönste Gästekabine ist innen. Jetzt kannst du natürlich auch das vielleicht ein bisschen erweitern auf deine Auslandsstation. Sag mal, wo war bisher die schönste Kabine, die du gesehen hast?
Also die schönste Gästekabine, muss ich sagen, war in Italien, in Palermo. Auf Sizilien, in Palermo. Ja. Ganz spezifisch, klar, jetzt, das Schwerner haben sie umgebaut, ist jetzt nicht zu alt, aber das hat einfach nach Sizilien gepasst. Dann standen so kleine Figuren auch mit in der Kabine, wo, sag ich mal, eine kleine Madonna, wo dann jeder Spieler auch noch das Kreuz machen konnte und beten durfte, weil das einfach natürlich Sizilianer, sehr gläubig, wo ich sage, boah, das war schon mal was ganz anderes, ja, wo ich sage, boah, das hat mich inspiriert, fand ich gut.
Und da wünscht man sich wahrscheinlich auch, dass man das Spiel auf Sizilien nicht unbedingt im Hochsommer hat, oder? Weil da ist ja teilweise, ich glaube, eher zwischen 40 und 50 Grad, ne?
Das war der Klassiker. Wir hatten das Spiel, glaube ich, Ende August, Anfang September. Wir haben zwar abends gespielt, aber es waren, glaube ich, 45 Grad. Es war nicht auszuhalten. Wir waren den ganzen Tag im klimatisierten Hotel, haben natürlich 1-0 verloren. Also es war ein extrem gebrauchter Tag. Sie sind dann noch zurückgeflogen, dann ist noch im Flugzeug die Klimaanlage ausgefallen. Da muss ich sagen, der Tag danach, der hat es in sich gehabt.
Dann lieber mit dem Bus des FCK nach Paderborn oder sonst wo.
Zum Beispiel. Meine erste Erinnerung an den FCK, also zum Beispiel auch aus der Kindheit, wann ist dir das erste Mal der FCK ins Gedächtnis gekommen?
Gut, ich bin jetzt 88 geboren, muss ich sagen, 10 Jahre später natürlich mit dem Aufstieg und der Meisterschaft. Das war wirklich für mich so das erste Mal, auch dann im TV, so, boah, das ist der FCK, unfassbar, Aufstieg und Meisterschaft.
Das ist natürlich der Klassiker, den alle mitbekommen haben. Lieblingsverein außer natürlich jetzt der FCK.
Lieblingsverein außer der FCK, Legia Warschau. Dadurch, dass mein Vater in Warschau wohnt und ich auch als kleiner Junge einmal mit ins Stadion gegangen bin und auch das alte Stadion noch kenne, ist es Legia Warschau.
Das kann ich außer Fußball oder außer Fußballmanagement, sage ich mal, besonders gut.
Ich kann ziemlich gut Ski fahren und Go-Kart fahren.
Oha. Ja,
also da, ich will da immer auch der Beste sein und aber ich genieße es natürlich extrem auf den Skiern zu stehen, das gefällt mir wirklich gut.
Wäre das auch mal so eine Teambuilding-Maßnahme? Jetzt, ich glaube, Skifahren ist, was die Verletzungsanfälligkeit angeht, nicht so gut. Kartfahren auch nicht ohne, aber vielleicht eher noch vertretbar.
Gibt viele Teambuilding-Maßnahmen, natürlich könnten wir das machen. Ich will aber natürlich auch keinen enttäuschen, weil ich dann natürlich auch, denke ich, da auf der 1 stehen würde,
genau,
alle mitfahren, ja. Aber natürlich könnte man das mal überlegen.
Weil Gary Ehrmann ist nicht mehr da. Der konnte wahrscheinlich auch gut Kart fahren als alter Porsche-Fahrer.
Hat der ins Kart reingepasst?
Ach so.
So von, das ist so die ganze Muskelmasse und
extra,
so, das muss ja erstmal ins Kart reinpassen. Und natürlich die obligatorische Frage, auch wenn wir uns die Antwort schon fast denken können, warst du schon mal auf der Kall mit?
Also, ich habe mich erstmal informiert. Ich hatte Erdkunde LK.
Er hat sich vorbereitet.
Ja, ich hatte Erdkunde LK und habe dann mitbekommen, ja, das ist eine Erhöhung, ein Berg. Ich glaube sogar in der Südpfalz, soweit ich weiß.
Ja, höchste Erhebung des Pfälzerwaldes,
ja,
sozusagen.
So, und dadurch, dass wir natürlich auch zu Hause einen Hund haben und wir wirklich gerne wandern und spazieren gehen, ist das auf jeden Fall ein Ziel für die nächsten Wochen, wenn die Familie dann auch hier ist.
Hintergrund ist ja der Song. Den hast du wahrscheinlich schon gehört, im Gegensatz zu den Spielern, weil die sind immer in der Kabine, die gucken immer, kenne ich nicht. Warst du eh mal, so beginnt ja dieser Song. Also bist du irgendwie dialektaffin oder?
Also gut, ich komme ja selbst aus dem Rheinland. Wir haben ja auch unseren, oder gibt es ja auch natürlich auch einen Dialekt. Ich musste mich natürlich in den ersten Wochen dran gewöhnen. Das Lied habe ich gehört. Ich habe mich natürlich vorher auch dort drauf vorbereitet und bin mal in Spotify rein, aber geschaut, so, was gibt's denn für erste FCK-Lieder und was wird natürlich dort angeboten. Ich habe natürlich auch dieses Lied noch Uff de Betzeberg.
Geh mal nuff,
Uff de Betzeberg. So, das habe ich mir dann auch mal angehört, als ich dann runtergefahren bin. Von daher, klar. Ich bin so langsam hier drin.
Ich sehe, Sebastian, er hat sich wirklich sehr gut auf seine Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern vorbereitet.
Absolut. Und in Sachen Dialekt, ich sag mal, solange man ein bisschen was versteht, ist schon mal ganz gut. Aber ich glaube, in der Mannschaft so ein paar gibt es noch, die im Dialekt-Game dabei sind. Aber ich glaube, der Großteil der Mannschaft ist wahrscheinlich auch eher Hochdeutsch unterwegs.
Ja, doch. Also man hört es immer mal wieder natürlich raus. Es ist ja klar, auch bei den Mitarbeitern. Aber nochmal, jetzt nach 2-3 Wochen, da gewöhnt man sich natürlich dran.
Okay, sehr Spitzenspiel schön. Am Samstag, ganz kurz noch, Einschätzung, wie alles in dieser zweiten Liga total eng, ne? Ist wie in eine Kristallkugel gucken.
Ja, ist extrem eng, aber klar, wir haben Heimspiel, Flutlicht, Samstagabend 20:30, ich glaube, da ist auch alles gesagt, wir haben bisher eine sehr gute Trainingswoche und ist klar, wir wollen dieses Spiel gewinnen.
Okay, dann weise ich am Schluss nochmal auf einen Podcast hin, den wir auch in der ARD-Audiothek anbieten. Und zwar den Podcast über den Nürburgring, die Formel-1-Strecke. Seit einigen Jahren zwar keine Formel 1 mehr da oben, aber Kultstrecke in der Eifel, weltbekannt. Da ist nicht immer alles nach Plan gelaufen. Und darüber geht es auch in unserem Podcast Höllenrausch, der Traum vom Nürburgring. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und was den FCK angeht, auch das darf ich nicht vergessen, dein FCK, das Ganze im Bild nach den Spielen am kommenden Montag wieder am Start, dein FCK.
Auf YouTube natürlich. Viele Grüße an Desi und Marius natürlich. Und was ich noch euch natürlich nicht vorenthalten möchte, ist mal wieder den Hinweis auf unseren Newsletter. Wer noch nicht dabei ist, einfach eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de. Und der Stefan hat so schön gesagt, Audiothek, Spotify und Co. Natürlich abonnieren nicht vergessen. Auch uns gerne ein Abo schenken für unseren Nur der FCK-Podcast.
Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Bedanken wir uns nochmal ganz herzlich beim Sportdirektor des 1. FC Kaiserslautern, Marcel Kloß. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Und normalerweise würde ich jetzt sagen, das war, aber Sebastian, wir gehen heute in die Verlängerung und das hat was mit Fortuna Düsseldorf zu tun.
Genau, wir brabbeln heute noch ein bisschen. der Pelzer wird babbeln, aber in dem Fall wird gebrabbelt und zwar haben wir uns noch zwei besondere Gäste eingeladen vom Podcast Gebrabbel Rot-Weiß, zwei absolute Fortuna Düsseldorf-Experten und das sind der Andreas und der Thorsten. Herzlich willkommen bei Nur der FCK.
Ja, hallöchen. Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Im Rheinland sagt man übrigens Jabrabbel.
Mit einem J am Anfang. Richtig,
aber wir haben uns dann beim Podcast-Namen schon überlegt, dass es Hochdeutsch etwas besser funktioniert.
Jetzt muss man sagen, das Ganze hat ja eine kleine Vorgeschichte. Ihr seid zwar zum ersten Mal hier bei uns im Podcast, aber ich durfte schon bei euch im Podcast zu Gast sein und über den FCK sprechen. Das heißt, wir kennen uns schon ganz gut, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen euch natürlich nicht. Thorsten, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer ihr eigentlich seid und was ihr da so macht.
Tja, wir sind ein Fortuna Düsseldorf Fan-Podcast. Uns gibt es jetzt seit etwas mehr als 1,5 Jahre und wir berichten zu jedem Spiel und auch sonstigen Ereignissen von Fortuna Düsseldorf, sind eigentlich auch, ich glaube, mit einer Quote von 99% immer vor Ort im Stadion und also analysieren die Spiele, wie man das halt so macht, aber eben reden auch so über die Dinge drumherum. Die Wurst zum Beispiel im Logo unseres Podcasts, die kommt nicht zufällig, sondern wir testen auch immer gerne die Stadionwurst, also auch die Pfälzer, wie heißt die, Teufelswurst, glaube ich?
Genau. Zum Beispiel, ja.
Früher gab es noch Pferdewurst.
Die gibt es immer noch.
Gibt es immer noch? Okay. Sehr gut.
Ja, ihr habt ja eh ein tolles System mit den verschiedenen, sag ich mal, Metzgereien, Zulieferern bei euch im Stadion. Das gibt's ja relativ selten. Das finde ich ganz gut.
Was ich auf eurer Homepage gelesen habe, inoffiziell und unabhängig vom Verein. Was bedeutet das?
Ja, das kennt ihr gar nicht, ne? Aber
nee, doch, das bedeutet brutale einfach. Brutale Qualität.
Brutale Qualität ist vielleicht der wichtigste Beitrag da. Ja, also das heißt einfach, wir sind wirklich zwei Privatpersonen, die das machen. Das heißt, wir haben da jetzt nicht in irgendeiner Form eine geschäftliche Beziehung zu irgendjemandem. Das heißt, wir können sagen, was wir wollen.
Das ist sehr gut. Und dann kann uns nämlich auch der Andreas sagen, von dem ich weiß, dass er ja auch schon das eine oder andere Mal auf dem Betze war. Wie schmeckt denn die Stadionwurst auf dem Betze?
Ja, ich bin tatsächlich der Verköstiger der Feuerwurst regelmäßig. Thorsten macht das ja eher mit einem journalistischen Anspruch und testet dann die normale Bratwurst. Ich bin da total frei wie ein Vogel und kann essen, was ich möchte. Und ich finde sie tatsächlich ziemlich gut. Ich hätte immer gerne mal die Pferdewurst getestet, aber die gibt es halt im Gästeblock nicht. Und meistens ist es so, dass die Veranstalter das Gefühl haben, man müsste die Düsseldorfer Fans in ihrem Gästeblock behalten. Also es ist leider kein Durchgang geöffnet, dass wir uns irgendwo anders hin bewegen können. Aber wenn ich mal die Pferdewurst da testen könnte, ich würde es tatsächlich tun. Ich bin echt neugierig.
Von der Wurst zum Spiel. Samstagabend, Topspiel, mal wieder gegen Düsseldorf. Ich schaue mal gerade auf die letzten Ergebnisse. Die sind sehr vielversprechend, was die Tore angeht. 3-4 aus Sicht von Fortuna Düsseldorf. Das war das Hinspiel. Dann 1-3 auf dem Betzenberg. Da hat die Fortuna gewonnen. 4-3. Da erinnern wir uns sehr ungern dran. Das war dieses Ache-Spiel. Ne?
Was war da nochmal? Ich habe das verdrängt.
Ach, du hast es verdrängt.
Okay. Nein, das war dieser böse Flaschenwurf.
3-0 geführt. Ja. Also, was ich damit sagen will, viele Tore. Gibt es die auch am Samstag? Was glaubt ihr?
Ja, ich gehe davon aus, dass da einige Tore fallen werden. Das hat zum einen mit unserer Defensive zu tun, die sich gerade in der Rückrunde nicht so wackelfest präsentiert. Wir haben tatsächlich die drittmeisten Gegentore im Jahr 2025 von allen Teams kassiert. Das war eigentlich lange Zeit nicht unser Problem. Und dazu kommt aber, dass wir inzwischen offensiv eigentlich auch ganz gut funktionieren. Da gehören wir auch zu den besseren Teams, haben auch gerade mal ein Tor weniger als der FCK erzielt. Also mein Tipp, ehrlicherweise, 2-2.
Okay, können wir damit leben? Nö, ne?
Was heißt, können wir damit leben? Ich sag mal, man muss zumindest damit rechnen, dass es auch ein mögliches Ergebnis ist. Ja. Zum einen ist die Fortuna natürlich nach wie vor auch einfach eine der Mannschaften, die ich auf jeden Fall mit zu den Top-Teams der Liga zähle. Es ist außerdem super eng ja weiterhin. Von daher, ich würde die beiden Mannschaften tendenziell schon ziemlich auf Augenhöhe sehen. Von daher, ich hatte, als ich bei euch im Podcast zu Gast war, 2-1 getippt. Ihr tippt jetzt 2-2. Ja, was heißt damit leben? Ich sag mal, der FCK würde sich natürlich oder die Fans sich eher darüber freuen, wenn da ein Tor weniger auf eurer Seite stehen würde.
Fakt ist, der Sebastian hat es angesprochen, ich sehe da sogar noch 9 Spitzenteams, die noch die Chance haben. HSV Köln 48, 47 Punkte, Paderborn 45, dann der FCK 43. Dann geht's weiter, Magdeburg, Hannover 42. Klose ist wieder da mit dem FCN. 41 Punkte.
Phoenix aus der Asche.
Genauso viel wie die Fortuna, aber ich habe auch die Saarländer mit Horst Steffen noch nicht abgeschrieben. Elversberg 40 Punkte. Wird sich alles erst gegen Saisonende 34. Spieltag entscheiden oder kann sich jetzt, HSV macht ja doch einen gefestigten Eindruck in den letzten Wochen, können die sich vielleicht ein bisschen absetzen schon?
Also wenn man Friedhelm Funkel glauben mag, der glaube ich heute ein Interview gegeben hat, in dem er sagte, das ist das absolute Endspiel für die Fortuna, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann ist es das mit dem Aufstieg. Dann wäre es das gewesen. Natürlich sind noch 7 Spiele Zeit. Es wird auf jeden Fall eng. Ne? Also es ist einfach eine ganz enge Tabellenspitze und ich glaube, dass sich tatsächlich an den letzten beiden Spieltagen vielleicht noch Überraschendes ergeben kann.
Womit müssen wir denn rechnen spielerisch bei diesem Spiel, bei diesem Gastspiel der Fortuna auf dem Betzenberg? Wird die Fortuna da ein Offensivfeuerwerk abfackeln? Wird sie aus einer kompakten Defensive aus agieren? Was müssen wir da erwarten?
Also grundsätzlich ist es eher Letzteres bei uns von der Spielweise her. Gerade auswärts treten wir doch eher kompakt an und ja, also sind jetzt auch nicht das Team, was so massiv vorwärts verteidigt, sondern da geht's eigentlich erst so richtig hinter der Mittellinie los. Das heißt, es ist nicht so einfach, sich wirklich Torchancen gegen uns zu erspielen. Ich sag mal, eine größere Ausnahme war jetzt das Spiel beim HSV, aber eigentlich sind wir auswärts da relativ stabil immer, sind ja auch immer noch das drittbeste Auswärtsteam, haben erst 2-mal auswärts verloren, in Hamburg und in Münster of all clubs.
Muss man auch erstmal schaffen.
Also das heißt, also Offensivfeuerwerk würde ich nicht mitrechnen. Umschaltmomente sind dieses Jahr grundsätzlich zwar gewollt, aber da fehlt es uns qualitativ so ein bisschen, gerade auf den offensiven Außenbahnen. Das läuft nicht so gut dieses Jahr. Aber es gibt natürlich trotzdem in der Offensive einige Leute zu beachten. Allen voran David Kownacki mit 10 Toren und 6 Assists. Allein die Hälfte davon in diesem Kalenderjahr. Also der ist auch gerade jetzt aktuell relativ gut in Form. Er ist on fire, ganz genau. Und natürlich auch so einer der sicherlich herausragenden zentralen Mittelfeldspieler der Liga mit Isaac Bergmann Johannesson, der auch entsprechend schon 9 Tore und 7 Assists vorzuweisen hat. Der ist sicherlich ebenfalls gerade in der Offensive ein gefährlicher Mann und sollte nicht von euch unterschätzt werden.
Und der FCK ja ohne Stammtorhüter Julian Gral, das habt ihr natürlich auch mitbekommen. Simon Simoni, ja. So wie es aussieht, ist die Nummer 2, die dann im Tor steht. Noch mit sehr wenig Erfahrung, aber ich denke mal kein Problem für den FCK, oder? Was denkt ihr?
Ja, also ich kenne ihn ein bisschen. Er hat mal in Frankfurt auch, oder er gehört Frankfurt sogar, ne?
Genau. Ja, genau. So. Ausgeliehen.
Ich meine, da hat er auch irgendwann mal, hat er mal einen Bundesliga-Einsatz gehabt, nee, dass er mal eingewechselt wurde? Ah, nee, hat er noch nicht. Okay. Ja, ich kenne den Spieler natürlich so richtig nicht, dann kennt ihr ihn besser. Chance und Risiko zugleich, ne? Also das Problem ist ja, so ein Spieler kann total über sich hinauswachsen, gerade in so einem Debüt, das kennt man. Aber wenn es natürlich so eine schlechte Aktion geht oder gleich ein frühes Gegentor auf die Kappe geht, dann kann natürlich das auch nach hinten losgehen. Darum, ich kann es vorher nicht sagen, aber einen Vorteil sehe ich jetzt für euch da sicherlich nicht.
Das ist ja auch immer... Das ist ja auch immer das Schöne, dass man vorher nie genau weiß, wie es ausgeht. Das ist ja das Schöne am Fußball.
Das stimmt, da hast du recht. Wir haben jetzt über die sportliche Situation gesprochen. Andreas hat vorhin schon erzählt, dass er die Teufelswurst bevorzugt. Andreas, wie ist denn dein Eindruck, da du ja auch schon auf dem Betze warst, wie würdest du so die Atmosphäre auf dem Betzenberg beschreiben und wie viel Spaß macht so die Auswärtsfahrt nach Kaiserslautern mal so ganz unabhängig vom Ergebnis? Erstmal so ganz allgemein.
Also Lautern war für mich, als wir damals aufgestiegen sind, so das große Ziel, wo ich dachte, boah, da fährst du zum Betzenberg, mega gut, warst du noch nie. Und beziehungsweise doch, wir waren mal 2006 da, aber es war einfach beeindruckend. Also wenn das Spiel läuft und wenn das Publikum mitgeht, dann ist das schon das, was man, glaube ich, so unter Hexenkessel sich vorstellen kann. Wir tun natürlich immer alles, dass das nicht so wird, aber ansonsten ist das sicherlich eine der Auswärtsfahrten, auf die ich mich immer sehr freue. Das ist total gut zu erreichen. Man ist nicht tagelang unterwegs. Man hat den sehr beschwerlichen Aufstieg von dem Parkplatz hoch zum Betzenberg. Man muss sich seinen Besuch dort erarbeiten. Aber nein, alles in allem ist das ein tolles Stadion, es ist eine gute Atmosphäre da. Also das sind ja die Fußballspiele, wo man sich dann drauf freut. Ne? Also da fahre ich auch dreimal lieber nach Kaiserslautern als irgendwie, weiß ich nicht, nach Wolfsburg. Das fühlt sich nicht nach Fußball an da.
Das heißt, die Auswärtsfans, da sind ja vielleicht sogar ein paar dabei, die auch noch nicht auf dem Betzenberg waren, kann ja immer mal wieder vorkommen, die können sich auf ein wirklich geiles Auswärtsspiel freuen.
Ja, auf jeden Fall, ich denke, oder? Schon. Und also der Gästeblock ist schön. Ich glaube, wir haben ihn ausverkauft. Die Düsseldorfer werden bestimmt auch ordentlich Rabatz machen. Also ich freue mich auf Samstagabend auf jeden Fall.
Freuen wir uns alle, oder Sebastian?
Absolut. Und Thorsten freut sich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Kaiserslautern, gerade jetzt so ein Flutlichtspiel, 2030, das Stadion wird pickepacke voll sein. Ich denke, ja, dafür fährt man zum Fußball, oder?
Mhm. 2030 Beginn, da kriegt man kaum noch einen Zug zurück. Wie sieht dann die Nachtplanung aus bei euch? Ergebnisabhängig oder wie macht ihr das?
Nee, wir sind ja alte Leute. Und Kaiserslautern.
Darum ist auch der Aufstieg auf den Berg so schwer für uns.
Ja, nach dem Spiel geht's ja runter.
Ja, das stimmt.
Ja. Nee, wir fahren tatsächlich mit dem Auto. Mal sehen, ob wir wieder im Wald mit dem Bus-Shuttle parken oder auf diesem anderen Parkplatz, von dem man aus dann zu Fuß hochläuft. Da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Aber Lautern ist eine Strecke, die wir dann gerne mit dem Auto fahren. Ansonsten sind wir viel mit dem Zug unterwegs und dann auch gerne mal mit Übernachtung. Aber Lautern ist so ein Tagestrip. Schnell hin, schnell wieder zurück.
Ist übrigens gar keine schlechte Idee, dass ihr dieses Mal nicht mit dem Zug anreist. Da ist nämlich einiges an Chaos vorprogrammiert. Da sind einige Strecken gesperrt. Da kann man sich auch nochmal informieren. Auch beim FCK auf der Homepage, da ist das auch nochmal zusammengefasst. Von daher, es wird sogar darum gebeten, ausdrücklich dieses Mal auf andere Verkehrsmittel umzusteigen als die Bahn. Von daher ist das Auto in eurem Fall auf jeden Fall die bessere Wahl.
Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Anreise nach Kaiserslautern. Und wie wir das mit den Punkten machen, klären wir dann während dem Spiel, oder?
Das klären wir Samstagabend.
Okay, genau. Alles klar. Herzlichen Dank für euren Besuch bei uns, Andreas und Thorsten vom Podcast Gebrabbel Rot-Weiß. Interessant, oder?
Absolut. Und nicht nur, weil ich da mal zu Gast war, absolut auch hörenswert. Von daher hört doch mal rein, Gebrabbel Rot-Weiß, überall da, wo es Podcasts gibt.
Okay, dann herzlichen Dank.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast. Tor!